Ich lese uns den Predigttext aus Johannes 20, die Verse 19 bis 29. Es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wurde, gehörte zum Kreis der 12. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Herr, segne du dein Wort an uns. Heiliger Geist, komm und mach es lebendig. Schreib es in unsere Herzen. Lass es tief hineindringen, sodass es Frucht bringt, 30, 60 und 100-fältig. Amen. Wir sind am Osterabend. Jesus früh auferstanden, die Jünger bekommen von Maria berichtet: Jesus, das Grab ist leer, Jesus ist weg, er ist auferstanden. Sie sitzen abends zusammen und das Erste, was mir in diesem Text so aufgefallen ist: Die Türen waren fest verschlossen, verniegelt und verrammelt, sich eingesperrt. So, und jetzt ist das mit verschlossenen Türen so eine Sache. Einerseits schützen die einen. Also keiner von uns würde in den Urlaub fahren und die Türen sperrangelweit offen lassen und mal gucken, was am Ende noch da ist. Das würde keiner von uns machen, weil geschlossene Türen und verschlossene Türen schützen das, was schützenswert ist. Das heißt, das, was ich an Besitz habe, das, was mir vielleicht wirklich wichtig ist, das schütze ich, indem ich es irgendwo aufbewahre, wo ich abschließen kann. Das ist das eine. Und das ist erstmal was ganz Positives und was ganz Gutes, wenn Dinge in einem guten Maß geschützt werden. Das kann eine Beziehung sein, das kann eine Ehe sein, das können Kinder sein. Das kann ja ein Miteinander zeichnen, wo manches einfach geschützt werden muss und wo vielleicht auch manches deswegen in einen Raum des Schutzes muss, der vielleicht auch ein Stück abgeschlossen werden darf. Das ist gut und das ist notwendig. Das Problem ist bloß, dass mit den verschlossenen Türen hat so ein zweiseitiges Schwert. Warum? Weil ich auch Dinge wegsperren kann, die keiner sehen soll. So die nicht so hellen Sachen in meinem Leben, die Dunkelheiten. Oder es gibt Dinge, die mich in so eine Verschlossenheit hineintreiben. Bei den Jüngern Angst. Angst vor den Juden, Angst vor den jüdischen Behörden. Das hat sie in diesen Raum getrieben, das hat sie dazu getrieben, dass der Schlüssel rumgedreht wurde und dass dort Feierabend war und keiner reinkommen konnte. Weil sie Angst hatten, weil sie Panik hatten. Dass es ihnen genauso wie Jesus vielleicht an den Kragen gehen könnte. Und das ist die andere Seite, dass wir durch solche Dinge in eine Form von Isolation getrieben werden können. Wo wir allein sind oder vielleicht nur in einem ganz kleinen Kreis. Und dann ist es etwas, wo eine Hilfe dort gar nicht reinkommen kann. Wo von außen gar nichts einen Zugang bekommen kann, weil das ausgeschlossen wurde. Weil die Entscheidung getroffen wurde, in diesem Bereich oder in diesem Punkt, da hat keiner ein Mitspracherecht. Das ist das Problem auf der anderen Seite von verschlossenen Türen. Da wird gesagt, hier gibt es nichts, kein Mitspracherecht. Und wir bleiben damit alleine. Und vielleicht vereinsamen wir in dem Ding. Vielleicht macht uns das nach und nach so Stückchen und Stückchen und Stückchen kaputt. Man stelle sich mal vor, die Jünger hätten die ganze Zeit nur in so einem verschlossenen Raum gesessen. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwann durchgedreht wären. Ob es was gewesen wäre, wo sie so eine komische Eigenbrötlertruppe geworden wäre, mit der niemand mehr hätte was anfangen können. Dankbarerweise halten Jesus verschlossene Türen nicht auf. Plötzlich steht er mitten unter ihnen. Und das ist, glaube ich, ein kleines bisschen beängstigend. Du hast jede Möglichkeit, dass dort jemand reinkommen kann, verhindert. Ich sag's mal, vielleicht, wenn man es drastisch übertrieben darstellen will, so wird's nicht gewesen sein, die Tür ist zugeschlossen und du hast noch einen größten Schrank, den du hattest davor geschoben. Und das ist die einzige Tür, wo jemand reinkommen könnte. Und plötzlich steht da jemand mitten drin und du fragst dich, wo kommt der her? Das kann eigentlich nicht sein. Und Jesus ist plötzlich da. Und ich glaube, da geht es uns manchmal ähnlich, wenn wir erschrocken werden, weil wir mit irgendwas plötzlich nicht rechnen, dann zucken wir ordentlich zusammen. Das hatten wir heute früh schon mal unten in der Küche. Mir hat das einen Heidenspaß gemacht, den anderen beiden weniger. Jesus ist plötzlich mitten unter ihnen. Und ganz ehrlich, zum einen stelle ich mir so vor, wie ultra cool das gewesen wäre, dort dabei gewesen zu sein und das erlebt zu haben, wie Jesus plötzlich unter einem steht. Also mitten in dieser Gruppe. Ja, nicht, ja. Kann man falsch verstehen. Genau. Und auf der anderen Seite frage ich mich, ob ich in dem Moment auch komplett zusammengefahren wäre. Erschrocken wäre. Boah. Jesus hält verschlossene Türen nicht auf. Das ist das Gute. Und was ich noch cool finde, ist, Jesus demonstriert hier, dass er auferstanden ist. Weil er mit seinem Auferstehungsleib einfach Dinge tut, die mit einem physisch normalen Leib, so wie wir ihn jetzt noch haben, Körper, wo das nicht geht. Er zeigt sich ihnen als Auferstandener. Also wir können nicht einfach in den verschlossenen Raum einfach mal so klick, reinbeamen, da. Also man kann mal versuchen, durch so eine geschlossene Tür zu rennen. Der Dom ist heute nicht da, dass wir eine medizinische Absicherung hätten. Ich glaube, das wäre nie so heilsam. Jesus kann das. Warum? Weil er einen Auferstehungsleib hat, der nicht mehr an die irdischen Gesetzmäßigkeiten gebunden ist. Und das demonstriert er hier. Er kommt dort hinein in einen Raum, der von Angst erfüllt ist. In einen Raum, der von Unsicherheit geprägt ist. Was sind diese Räume, wo du Angst hast in deinem Leben? Wo du unsicher bist, die du vielleicht versteckst, die du verschließt, die niemand sehen soll? Zweiter Punkt. Jesus ist jetzt da. Und das Erste, was er sagt, ist: Friede sei mit euch. Und ich glaube, nirgendwo wäre Friede in dem Moment wichtiger gewesen. Dort, wo du verängstigt bist, dort, wo du unsicher bist, dort, wo du so gefühlt die ganze Zeit über die Schulter guckst und guckst, ob dich ja niemand verfolgt, dort zu sagen: Hey, Friede mit dir. Diesen Frieden dir zugesprochen. Ich glaube, der ist so unglaublich wichtig in diesem Moment. Jesus spricht das zu seinen Jüngern. Friede sei mit euch. Und dann zeigt er ihnen seine Hände. Er zeigt ihnen seine Seite. Und sie sehen, ja, es ist der Auferstandene. Es ist wirklich Jesus. Er ist wirklich wahrhaftig auferstanden. Das, was die Maria uns erzählt hat, war nicht ein Fieberwahn. Das war wahr, auch wenn wir es nicht geglaubt haben. Friede sei mit euch. Und dann sagt Jesus: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Jesu Auftrag war: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war seine Mission, die am Kreuz endete, indem er starb und es damit erfüllte, dass dieses Reich Gottes neu anbrechen kann, sichtbar werden kann, greifbar werden kann, erlebbar werden kann für jeden Einzelnen. Und dann haucht er sie an und sagt zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Und das war für mich immer eine Stelle, mit der ich große Probleme hatte. Warum? Wir sind am Osterabend und Jesus sagt zur Himmelfahrt: Bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist über euch gekommen ist. Himmelfahrt 40 Tage später. Na? Wie jetzt? Wenn Jesus sagt: Empfangt Heiligen Geist am Abend des Ostertages. Und 40 Tage später sagt er: Wartet mal noch. Ihr müsst den Heiligen Geist erstmal noch über euch kommen lassen. Der muss erstmal noch gesendet werden. Ja, was jetzt? Haben wir den oder haben wir den nicht? Und Theologen können sich da wunderbar drüber streiten. Und da gibt es alle möglichen Erklärungsversuche und alle möglichen Dinge, wie wir das versuchen wollen. Ein bisschen. Ja, die haben den Geist da schon vollkommen gehabt. Und Pfingsten, ja, das war dann eigentlich nur noch das Geburtsfest der Kirche. So wird es runtergeredet, auf die eine Seite. Die anderen sagen: Nee, das, was hier passiert, das können wir vernachlässigen. Pfingsten ist wichtig. Ich glaube, hier ist eine tiefe Botschaft drin. Und ich habe mich mit diesem Text lange gerieben und an dem Thema lange gerieben. Und dann saß ich in einer Vorlesung in Moritzburg bei meinem alttestamentlichen Professor. Und der hat über irgendwas erzählt, ich weiß nicht mehr was. Und mich hat diese Frage beschäftigt. Und plötzlich ist mir hier was aufgefallen in diesem Text. Dann hauchte Jesus sie an und sagte: Empfangt Heiligen Geist. Wo kennen wir dieses Bild? Wo ist uns das bekannt? Wo sehen wir das schon mal in der Bibel? Schöpfung. Dort liegt halt der Adam noch ein bisschen in Erde geklumpt, schon ein bisschen geformt. Und in dem Moment kommt Gott, haucht sie, geht über Adam, haucht ihn an, bläst ihn an und er wird zu einer lebendigen Seele. Dort wird der Mensch geschaffen. Mit Geist, mit Seele, mit Leib. Und wird lebendig. Der Beginn der Menschheit. Dann haucht Jesus sie an und sagte: Empfangt Heiligen Geist. Was Jesus hier tut, ist im Endeffekt nichts anderes als die Schöpfung, den Schöpfungsbericht nochmal wiederholen. Warum ist das nötig? Warum muss das hier geschehen? Weil die Menschheit in Sünde gefallen war. Und weil der Mensch zwar physisch, also körperlich, lebendig ist, aber geistlich tot. Und keine Möglichkeit hat, mit Gott eigentlich in Interaktion zu kommen. Die Jünger brauchten diesen Moment des Angehauchtwerdens, dieses Leben einhauchen von Gott selber, um lebendig zu werden, um von Neuem geboren zu werden. Niemand, das sagt uns Johannes 3, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Alles, was aus dem Fleisch geboren ist, kann das Reich Gottes nicht ererben. Der kann nicht dort hineingehen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Das, was Jesus hier tut, ist die Wiedergeburt der Jünger. Ja, aber die sind doch schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Richtig. Ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass die erstmal eine Wiedergeburt brauchten. Und die war erst nach dem Kreuz möglich, wo alle Schuld vergeben wurde, wo die Sünde, die Macht der Sünde gebrochen wurde, indem Jesus gekreuzigt und begraben wurde und wo er als Erstling aus den Toten auferstanden ist am Ostermorgen. Und am Abend begegnet er seinen Jüngern. Er haucht sie an und sie empfangen geistliches Leben. Sie werden von Neuem geboren. Und dann sagt Jesus, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Das ist das, was Jesus gemacht hat, als er auf Erden war. Wenn dort jemand kam und er hat ihm die Sünden vergeben, dann war es ein Riesenanstoß für die Pharisäer, weil die gesagt haben, nee, nur Gott darf Sünden vergeben. Und Jesus sagt hier, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Wem ihr sie behaltet. Wir werden von Jesus, die Jünger werden von Jesus in die Aufgabe gesetzt, die er selber gelebt hat, die er selber ausgelebt hat. Das sollen wir ihm nachtun. Seinen Frieden empfangen wir dafür. Von Neuem müssen wir geboren sein und dann haben wir den Auftrag, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich jetzt euch. Wie Gott Jesus sandte, so sendet Jesus uns. So wie Jesus Sünden vergeben sollte und sie vergeben hat und sie waren vergeben, so sind wir jetzt in die Aufgabe gesetzt, Menschen diese gute Nachricht der Sündenvergebung zu verkündigen. Dritter Punkt. Thomas. Er wird in der Geschichte immer als der ungläubige Jünger erzählt. Der ungläubige Thomas. Wenn wir die Evangelien erstmal wahrnehmen, waren alle Jünger ungläubig. Mit der einzigen Ausnahme vielleicht Johannes. Aber alle Jünger haben das leere Grab gesehen und haben erstmal nie geglaubt. Ihnen wurde von Maria berichtet, Jesus ist auferstanden und sie haben nicht geglaubt. Der Thomas hat es dann nochmal von seinen Mitaposteln gesagt bekommen. Gut, er hat nicht geglaubt. Aber das ist ja dieselbe Geschichte, wie es vorher die ganze Zeit mit den Jüngern war, wo Jesus ja in anderen Evangelienberichten sagt, hey, hört doch mal auf, nicht zu glauben. Wie wäre es denn mal, wenn wir glauben? Wo er sie tadelt. Thomas ist mir ehrlicherweise sehr sympathisch. Warum? Weil er ehrlich ist. Die anderen Apostel kriegen am Osterabend die Nägelmeile gezeigt, sie kriegen die Seite von Jesus gezeigt und ihnen ist klar, der Auferstandene steht vor ihnen. Und Thomas sagt, unter der Bedingung seid ihr gläubig geworden. Das will ich auch. Er stellt sich also nicht über die Jünger, sondern er sagt, ich will einfach dieselbe Erfahrung machen. Und er ist so ehrlich und sagt das. Er ist da ehrlich auch mit Gott, indem er sagt, ich werde nicht glauben, bevor das oder das passiert ist. Er testet hier Gott. Er testet Jesus. Und das finde ich zum einen was, wo ich sage, mutig, aber zum anderen glaubt Thomas nicht auf Schein hin, sondern er braucht selber diese persönliche Beziehung, diese persönliche Begegnung mit Jesus. Und Jesus kommt eine Woche später, genau wieder an diesem Sonntag. Die Jünger sind wieder zusammen. Die Tür ist immer noch zu. Aber, und jetzt ist es interessant, hier steht nicht, dass sie Angst haben. Das ist der Unterschied zum ersten Teil. Dort ist die Begründung für verschlossene Türe Angst. Im zweiten Teil steht das nicht mehr. Vielleicht hatten sie noch Angst, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war es einfach ein Ort, wo sie gesagt haben, okay, und hier wollen wir jetzt ungestört Gemeinschaft genießen. Hier schützen wir jetzt was. Das wäre die andere Variante. Und dann kommt Jesus. Und er kommt genau wieder wie beim ersten Mal. Mitte, direkt in die Mitte, spricht: Friede sei mit euch. Dann sagt er zu Thomas: Lege deinen Finger hierher und siehe meine Hand an. Hände an. Strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Ich finde es so schön, wie Jesus auf Thomas dort zugeht, wie er auf ihn eingeht. Und wie er ihn genau dorthin bringt, wo er die anderen Apostel schon hingebracht hat. Mit einer ganz persönlichen Beziehung, mit einer ganz persönlichen Begegnung. Und dann kommt trotzdem dieser Satz am Ende, und der ist trotzdem wichtig zu hören, auch für uns heute. Thomas antwortet: Mein Herr und mein Gott, also das Glaubensbekenntnis. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich weiß nicht, wie viele von uns Jesus schon persönlich gesehen haben. Und trotzdem sitzen wir hier und wir glauben. Warum? Weil wir Jesus erfahren haben. Weil wir Jesus in unserem Leben erlebt haben. Weil es einen Moment gab, wo wir gemerkt haben, Gott kommt uns ganz persönlich nahe. Und wo das, was am Kreuz und woran wir nachher am Abendmahl gedenken werden, uns ganz persönlich zuteil geworden ist. Wo wir gemerkt haben, ja, Jesus ist für mich gestorben. Diese Nägelmale an den Händen, ja, das mit dem Plural, das hat man schon im Gemeindegebet. Das ist etwas, das hat mir gegolten. Dieses Durchstechen an der Seite, dieses Blutvergießen für mich. Ganz persönlich. Das wollen wir nachher tun, indem wir das Abendmahl nehmen. Indem wir uns dessen bewusst werden. Und trotzdem ist es, glaube ich, was, wo wir auf dem Weg mit Jesus oder im Miteinander mit Jesus auch sagen können: Jesus, ich brauche jetzt hier mal wirklich eine klare Antwort. Ich brauche hier eine klare Begegnung mit dir. Wir dürfen ehrlich mit Jesus sein. Erster Punkt, ich fasse zusammen: verschlossene Türen. Was schützt du? Aber wo hast du auch Dinge weggesperrt, die keiner mitkriegen soll? Wo darf niemand reinreden? Jesus hat überhaupt keine Schwierigkeit, so rum, dort in die Mitte zu treten und zu sagen: Jetzt bin ich da, was machen wir? Aber wir sehen auch an anderen Beispielen in der Bibel, dass Jesus sagt: Hey, mach mir doch diese Tür auf. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich einlässt, mit dem werde ich das Mahl halten. Das ist der zweite Teil. Vielleicht merkst du eine verschlossene Tür in deinem Leben. Und ja, da ist es möglich, dass Jesus mitten in die Mitte tritt und sagt: Jetzt bin ich da. Wie wäre es, wenn wir mal aufräumen? Das ist aber auch was, wo du die Fähigkeit und die Möglichkeit hast, das aufzumachen. Und wo Jesus hineinkommen wird, wo er Licht machen wird. Und wo Dinge, die dich bis jetzt vielleicht quälen, ängstigen, verunsichern, zerstören, bereinigt werden. Warum? Weil er es am Kreuz schon getragen hat. Zweiter Punkt. Gott gibt uns da seinen Frieden. Er spricht uns zu: Friede sei mit euch. Das ist das eine. Und das andere: wir müssen von neuem geboren werden. Ohne eine Neugeburt werden wir nicht ins Reich Gottes kommen. Bist du von neuem geboren? Hat Gott dich schon so erreicht, dass du merkst: Hey, in mir ist ein neues Leben hat ein neues Leben angefangen. Gott hat mich neu gemacht. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann nutze diese Einladung heute und sag: Jesus, ich will von neuem geboren werden. Komm und bet mit jemandem. Dritter Punkt, die Ehrlichkeit des Thomas und die Liebe Jesu auf ihn einzugehen. Damit möchte ich schließen. Wir dürfen mit Gott ehrlich sein. Und wir werden, wenn wir ehrlich werden, vor Gott und mit Gott erleben, wie seine Liebe uns holt und wie seine Liebe uns dann aber eben auch manchmal korrigiert. Oder vielleicht sogar häufig korrigiert. Aber es ist etwas, was in einem Raum der Liebe und nicht in einem Raum der Angst passiert. Und wo Gott uns heilt und wiederherstellt und das, was in unserem Leben zerbrochen ist, in Ordnung bringt. Wir singen zusammen das Abendmahlslied und dann feiern wir gemeinsam Abendmahl. Wir feiern das Abendmahl und wir feiern es in diesem Gedenken an Jesus. Wie wir es im Text gehört haben, die Nägelmale, die Seite, die durchstochen wurde, Jesus, der gestorben ist. Alle Schuld aus deinem, aus meinem Leben hinweggenommen hat, hinaufgenommen hat an das Kreuz. Der dafür bezahlt hat. Und der es uns zugute getan hat. Und das dürfen wir aufnehmen. Im Brot, im Kelch, den wir zu uns nehmen. In der Nacht, da Jesus verraten ward, nahm er das Brot. Er dankte und brach's und gab's den Seinen und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und so oft ihr daraus trinkt, tut ihr es zu meinem Gedächtnis. Wir danken dir für dein Blut zur Vergebung unserer Schuld, unserer Sünde, die uns getrennt hat von dir. Danke, dass du uns in Gemeinschaft gebracht hast. Danke, dass du uns lebendig gemacht hast. Wir ehren dich. Wir preisen dich, weil du alles hingegeben hast. Amen. Wer dann schon das Abendmahl genommen hat, darf da gerne im Dankgebet drauf reagieren. Das, was ihr da auf dem Herzen habt. Genau. Wir haben von diesem Frieden Gottes heute unter anderem gehört. Und deswegen segne ich euch im Namen dieses Gottes des Friedens, der alle Vernunft, allen Verstand weit übersteigt. Der hüllt euch ein in seinem Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Und so geht hin im Frieden Gottes. Amen.